Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. Die 04. Auflage bereits, die Zeit verfliegt. Schalke hat den Spiel frei, nicht wirklich spielfrei, aber zumindest kein Zweitligaspiel, kein Pflichtspiel. Dennoch ist viel passiert bei den Knappen und das wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Robert Gerda, Redakteur von Sky Sport und mit mir ist unser Sky-Schalke-Reporter und Insider Dirk Große-Schlamann. Moin Dirk.
Hi. Ach, das war irgendwie, eigentlich habe ich gedacht, so boah, Länderspielpause eigentlich ganz cool, mal ein bisschen runterfahren, war ja doch auch ein bisschen anstrengend, auch für die Spieler, glaube ich, gut, aber ehrlich gesagt, am Wochenende habe ich gedacht, scheiße, ey, ich hätte, glaube ich, ganz gerne auch wieder ein Spiel gehabt.
Ja, wäre vielleicht auch irgendwie griffiger gewesen, wie, und damit wollen wir anfangen, unsere Mitgliederversammlung. Ja. Und da gehen wir direkt ins Volle, da gehen wir nämlich direkt mit, das geht gar nicht. Also nicht die ganze Mitgliederversammlung, aber zwei Punkte, Dirk, sind dir etwas komisch vorgekommen. Also, was ist es?
Ja, also in 4 Stunden Mitgliederversammlung, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein neuer Rekord ist, aber es ist auf jeden Fall ein Rekord. Und ein trauriger Rekord ist einmal die Teilnehmerzahl. Es waren nur knapp 2000 Mitglieder da. Das finde ich ehrlich gesagt echt schwach, wenn man vor allem bedenkt, dass es ja immer viel Kritik gibt. Das war natürlich dann recht einfach für alle Verantwortlichen vor Ort. Ich glaube, das ist für alle, die da mitmachen, für Aufsichtsräte, für Kandidaten, für Vorstände, ist das eine Veranstaltung, die, glaube ich, wochenlang eine Menge Kraft saugt, weil man auf Schalke ja nie weiß, wie wird diese Mitgliederversammlung. Ich habe da ja schon alles miterlebt von Vollsturm, also letztes Jahr haben die ja richtig kassiert, die oben auf dem Podium saßen, zum großen Teil auch zurecht. Teilweise war es komplett unter der Gürtellinie. Da brauchst du halt ein dickes Fell. Deswegen sind die schon nervös. Und in diesem Jahr gab es ja nahezu gar nichts. Es gab, glaube ich, 5 Wortbeiträge. Ich glaube, so wenig gab es tatsächlich noch nie. Und da war auch nie richtig Kritik dabei. Und ich weiß, dass das die Verantwortlichen schon auch ein bisschen überrascht hat. Die haben sich natürlich gefreut. Also ich glaube, so einen entspannten Abend oder Vormittag, Mittag hatten die auf einer Mitgliederversammlung noch nie. Es ist natürlich klar, ne? Bei Schalke, Robert weiß es selber, ne? Wenn Schalke einmal gewinnt, dann schneiden die alle schon die Champions League-Pokale aus und träumen schon von den nächsten Reisen. Wenn Schalke zweimal verliert, dann ist alles im Eimer und alles ist Mist, der Trainer muss weg und keine Ahnung was. Und so genau so läuft es auch bei der Mitgliederversammlung. Es ist jetzt sportlicher Erfolg da und schon ist alle Kritik weg. Und das finde ich schwierig, weil wenn du dir anhörst, die Beiträge der Vorstände, das war mir ein Stück weit zu positiv. Also klar, die Richtung stimmt gerade. Ich finde, es ist sehr temporär immer noch zu sehen. Also ich finde, da ist noch nicht Nachhaltiges dabei. Mir war das alles viel zu positiv. Also Beispiel Matthias Tillmann, der vom Sponsoring gesprochen hat. Das Sponsoring bei Schalke ist ja weiter ist ja sehr ausbaufähig. Er verkauft das natürlich, das darf er, das muss er auch machen, als eine tolle Sache, dass jetzt Schalke nur mit regionalen Partnern arbeitet. Aber ganz ehrlich, regionale Partner zahlen halt auch nur regional, ne, wie regionale Partner. Dir fehlen halt die Big Player. Und mir missfällt das so ein bisschen immer, diesen Adidas-Deal so groß zu machen. Das gibt gutes Geld, aber es ist ja kein Deal mit Adidas, es ist ein Deal über einen, ja, ich sage jetzt mal Mittelsmann über 11 Team Sports, ne? Und Schalke verpflichtet sich da ja auch zu einer gewissen Abgabe an Trikots und so weiter. Da hängt ja immer ein bisschen was mit dran. Und von daher finde ich ja schwierig. Ich glaube, Matthias Tillmann brauchte das mal zu sagen, so ey, ich bin doch ein Guter, ich habe ja auch mächtig kassiert. Mir war es ein bisschen zu, ey, das ist der geilste Weg überhaupt, den wir gehen können. Man kann das so ein bisschen vergleichen. Hängt vielleicht ein bisschen von der Sportart, aber ich verfolge ja auch die Düsseldorfer EG, ne, beim Eishockey. Die waren ja früher auch ein ganz mächtiger, ne, mit den dicksten Sponsoren überhaupt. Dann kam die sportliche Misere und dann haben die das genauso gemacht und haben gesagt, wir setzen jetzt auf regionale Partner. Das hat eine gewisse Zeit lang funktioniert, das hat auch einen gewissen Charme, aber das ist natürlich nichts, womit du Schritte nach vorne machst. Ne, die DEG ist jetzt in Liga 2 und kommt da auch nicht mehr raus. Also wie gesagt, das hinkt vielleicht ein bisschen, aber das hat mich schon ein bisschen daran erinnert. Das fand ich, das geht gar nicht, das so mega zu machen, oder?
Ja, also es gab ja das Zitat von ihm, auch wenn wir aktuell ein Zweitligist sind, Schalke 04 war nie größer. Ja, weiß ich nicht. Also als Raoul hier gespielt hat, würde ich schon sagen, dass Schalke etwas größer war und auch die jahrelangen Teilnahmen an der Champions League. Ich erinnere dann an das Halbfinale das Viertelfinale gegen Mailand oder auch das Spiel bei Real Madrid. Wir sind immer noch der letzte deutsche Club, der im Bernabeu gewonnen hat. Und ich frage mich dann auch, selbst wenn das die Wahrheit wäre, was für einen Anteil hat die aktuelle Vorstandschaft dran? Weil es läuft sportlich und sportlicher Erfolg ist eine Medizin für alles. Aber vor dem Jahr, wie du gerade gesagt hast, wurden die in Grund und Boden kritisiert und die haben nicht so wahnsinnig viel anders gemacht, außer dass sie jetzt dieses Mal halt mit Baumann den richtig guten, den wollen wir jetzt ja auch hier, also den haben wir jetzt auch bewusst ja nicht erwähnt bislang und auch mit Muslic den Trainer jetzt verpflichtet haben, der passt. Alles andere ist für mich immer noch auf dem Stand von letztem Jahr. Und da nach drei solchen Jahren, da werden wir immer noch bei Dat geht gar nicht, dann auch noch die Bierpreise zu erhöhen, das mag jetzt vielleicht ein bisschen populistisch von uns klingen, fanden wir beide auch etwas, mutig.
Und man kann es halt machen. Und ich glaube, das ist das Problem. Also das ist mit Sicherheit auch eins der Argumente. Ne? Wir können es ja machen, weil die zahlt es ja. Also du musst dir mal die Kommentare unter der Meldung angucken. Da kommt ganz viel, ja, aber woanders, bei anderen Veranstaltungen zahlt man ja auch. Und alles wird teurer. Das ist ja so die Generalargumentation. Alles wird teurer. Schalke hat Anfang 2024 schon mal um damals 50 Cent pro halben Liter den Bierpreis erhöht. Jetzt nochmal um 40 Cent. Das ist ja schon ein mächtiger Sprung. Innerhalb von 2 Jahren halber Liter um 90 Cent. Klar, ne? Also Kosten sind mit Sicherheit gestiegen, keine Frage. Mir ist das ein bisschen zu einfach, mir ist der Sprung auch zu hoch und mir fehlt dann auch, wenn es tatsächlich nur an den Kosten liegt, fehlt mir da der Beisatz, wenn die Kosten irgendwann mal wieder sinken, das hoffen wir ja alle, ne? Die Spirale ist ja überall. Also ich war jetzt in Holland, meine Fresse, was man da alles bezahlt, die haben total ein Ei am Wandern. Aber mir fehlt da der Zusatz, Leute, wir müssen das jetzt machen, Personalkosten und so sind gestiegen, Produktionskosten, Energiekosten, sollte in den kommenden Jahren sich daran was ändern, dann gehen wir natürlich auch wieder einen Schritt zurück. Würden die niemals machen. Nein, die wissen genau bei den Bierpreisen, die trinken trotzdem alles leer und ich finde es ein bisschen schwierig. Also du musst es machen wahrscheinlich, aber mir ist das zu einfach. Mir ist das so platt, ja, das Stadionerlebnis, das habe ich auch, glaube ich, 4-mal gehört, ne, bei dem MV. Das Stadionerlebnis, welches Stadionerlebnis? Schalke 04, also der Verein mit dem Drumherum hat nichts mit dem Stadionerlebnis zu tun. Ne? Also das Vorprogramm ist Katastrophe, hörst du ja auch gar nichts. Wenn du oben auf dem Oberrang sitzt, du hörst aber diesem Vorprogramm gar nichts mit. Auf der Leinwand sind teilweise Charts zu sehen, die kannst du gar nicht lesen. Also Schalke 04 selbst hat ja mit dem, was sie bieten, nichts mit dem Stadionerlebnis zu tun. Und da dann Eintrittspreise und Bierpreise und so zu erhöhen, weil es ist ja so geil auf Schalke, das zu argumentieren, so finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, und ich habe mal recherchiert, wir haben auf der skysport.de auch zu Saisonbeginn einen Artikel gehabt, die Bier- und Bratwurstpreise der Bundesligisten und der Zweitligisten. Und ich habe mal nochmal nachgeschaut. Wir sind tatsächlich jetzt in der zweiten Liga die teuersten, nicht alleine die teuersten, sondern geteilt mit noch ein paar anderen Clubs, aber wir sind jetzt die teuersten. Und in der Bundesliga gibt es tatsächlich nur zwei Vereine, die noch teurer sind als Schalke, nämlich Hoffenheim, da kostet ein Bier 5,60 und der FC Bayern mit 5,90. Ja. Und dann kommt schon der FC Schalke, ja.
Also, ich finde halt, es gibt ja nicht viel, was den Fans, das hört sich jetzt auch alles so total platt an, aber es gibt ja nicht viel, was in den letzten Jahren auf Schalke Spaß gemacht hat. Ne? Also die Leute sind trotzdem gekommen, die Arena ist trotzdem voll. Egal, wenn die Preise noch um 6 Euro erhöhen, die Leute kommen trotzdem, die Leute trinken trotzdem. Aber ich finde, du musst eigentlich irgend so ein Alleinstellungsmerkmal haben für die Fans, wo du sagst, bei uns bleibt das Bier stabil bei, keine Ahnung was, bei uns kosten die Trikots stabil immer so. Wir gucken nicht nach rechts und links, sondern wir wissen, die Fans, die zu uns kommen, da sind ganz viele dabei, die sich bestimmte Sachen nicht leisten können. Jetzt werden viele sagen, hey, sind wir nicht saufen, aber ne, das ist für mich keine Argumentation, das gehört dazu. Die Schalker preisen sich dafür, dass die Arena, keine Ahnung wie oft, leer getrunken wird. Dann musst du irgendwie diesen Schritt anders gehen, finde ich.
Ja, bin ich bei dir. Zumal man sich ja auch als der knappen Club, also der Club fürs Volk propagiert und auch zu Recht. Ja, also es gibt ja viele auch positive Sachen. In dem Fall, ja, wie gesagt, schwierig natürlich alles, weil wie du sagst, die alle anderen Preise steigen auch. Man muss das alles irgendwie ein bisschen refinanzieren. Wir sind finanziell eh nicht auf, also nicht gut, stehen nicht gut da. Und dann ist das natürlich ein leichter Hebel, um Geld zu generieren. Ich finde es wieder, also ich bin bei dir, ich finde jetzt diese Erhöhung an sich nicht so verwerflich, wenn nicht die Erhöhung vor 2 Jahren schon gewesen wäre. Und dann sind wir bei 90 Cent oder 1 Euro im Grunde in 2 Jahren. Das finde ich schon happig, ja. Also das
sind ja 1,80 für einen Liter in 2 Jahren. Erhöhung um 1,80 pro Liter, das finde ich ehrlich gesagt.
Ja. Auf der anderen Seite, ich komme aus München oder ich wohne in München, die Wiesen, da wie, also da will man gar nicht wissen, was da eine Maß kostet. Also es geht auch noch schlimmer, aber ja, man hätte vielleicht auch andere Wege gefunden, um Geld zu generieren. Man hat sich jetzt für diesen Weg entschieden und entschieden hat man sich auch 2 neue Aufsichtsräte, man musste 2 neue Aufsichtsräte installieren und der große Favorit im Vorfeld oder zumindest der große Name im Vorfeld, Raphael Brinkert, ist massiv gescheitert, hat die wenigsten Stimmen von allen 4 Bewerbern bekommen. Wir haben beide die Rede nicht in komplett gehört, nur Zusammenfassungen oder über Ticker. Das war ja schon ziemlich fatal, was der da auf der Bühne von sich gegeben hat.
Also es war in mehrererlei Hinsicht nicht sein Tag. Also er ist ja so, ich würde mal sagen, vielleicht so ein bisschen als Favorit sogar reingegangen, weil er der große Schalke-Versteher ist, hat ja schon häufig auch mit dem Verein zusammengearbeitet, ne, mit seiner PR-Agentur und hat ja auch gute Kontakte in den Verein über ehemalige Spieler, Benedikt Höwedes und so weiter. Aber also es kamen, glaube ich, mehrere Faktoren zusammen. Zum einen die geringe Teilnehmerzahl. Da ist dann halt so, dass die aktive Fanszene halt zahlenmäßig überlegen war. Das ist halt so. Ich meine, deswegen sind sie auch die aktive Fanszene. Die heißen ja nicht aktive Fanszene. Das wird ja gerne auch mal irgendwie so ein bisschen durcheinander geschmissen heutzutage. Die aktive Fanszene ist immer gleich Ultras oder so. Die aktive Fanszene sind die, die aktiv am Vereinsleben und auch an der Vereinspolitik teilnehmen wollen. Und die haben sich halt organisiert. Die gehen da zusammen hin. In einer großen Zahl. Die haben für sich auch eine klare Empfehlung rausgegeben, wer für sie die geeigneten Aufsichtsratskandidaten sind. Das war nicht Raphael Brinkert. Und dann ging es halt für ihn darum, die Restlichen zu überzeugen. Und seine Rede war völlig am Momentum vorbei. Ich glaube, dafür war er viel zu aggressiv unterwegs. Die Stimmung war vorher ja viel zu positiv, weil alle Vorstände alle Berichte halt nur positiv waren, weil alles super läuft. Wir sind die Besten und die Geilsten und Kritik an der Geno auch falsch, obwohl nur 8.000 gezeichnet haben. Alles nervt, alles ist super. Und wenn du dann natürlich als Erster ans Podium trittst und dann so eine Harakiri-Rede hältst, die... Ich finde auch so, also er hat überhaupt nicht seine Stärken rauskristallisiert. Er hätte auch eigentlich noch mal ganz klar sagen müssen, was in den letzten Jahren wirklich falsch gelaufen ist. Benennen müssen, einzelne Probleme. Das haben wir ja in der letzten Folge auch gemacht. Der Aufsichtsrat hat ja de facto richtig, 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 richtig viele Fehler gemacht. Und die sonnen sich natürlich jetzt gerade darin, dass jetzt gerade mit Baumann eine Megalösung gelaufen ist. Aber es steht dann 1:15, ne, was die guten gegen schlechte Entscheidungen angeht. Und das hat er halt überhaupt nicht rübergebracht. Er wirkte dann auch am Pult nicht wirklich sympathisch. Das haben die anderen besser gemacht. Wie gesagt, plus, dass die Empfehlung der Ultras, Entschuldigung, jetzt sage ich das auch schon so falsch, die Empfehlung der aktiven Fanszene war Hegmanns und Schruckmeier. Die beiden sind es auch letztendlich geworden, aber die haben halt auch einfach besser am Pult agiert.
Ja, es war eine Kombination aus beiden. Wenn man natürlich nicht die Empfehlung ist der aktiven Fanszene, dann muss man natürlich in der Rede überzeugen. Das hat er halt jetzt nicht gemacht. Also da waren ja auch so Sachen dabei, wir wollen wieder europäische Nächte in Mailand. Und ich denke mir, ja, klar wollen wir das, aber das ist halt nicht realistisch, da jetzt davon zu sprechen und auch nicht, sind wir mal ehrlich, auch nicht in den nächsten 3 Jahren. Also sagen wir mal, optimalerweise steigen wir dieses Jahr auf, optimalerweise bleibt Schalke nächstes Jahr drin und optimalerweise ist Schalke in 3 Jahren dann ein stabiler Bundesligist, dass wir das optimale, und dann ist Schalke immer noch weit weg von europäischen Nächten in Mailand. Und das ist dann schwierig. Das ist dann auch, das wirkt dann auch ein bisschen abgehoben und ein bisschen, wenn ich sagen, weltfremd. Und das wundert mich bei jemandem, der so viel Erfahrung hat. Der hat einen Kanzler ins Kanzleramt gebracht. Und das hat mich einfach gewundert, dass der.
Also abgehoben trifft's. Es war einfach zu viel von so, ich bin der Geilste, ich kenne alle. Das stimmt ja. Er hat ja auch ein Adressbuch, aber das muss ich natürlich anders verkaufen. Ne? Und das hat er einfach nicht gut gemacht. Ich glaube, das weiß er selber auch. Ich finde, das wundert mich halt auch, dass du als PR-Experte und so, dass du dann kein Gefühl für die Veranstaltung bekommst. Also ich meine, alle, die da oben saßen, die ihn nicht drin haben wollten. Ich meine, er war ja auch CEO-Kandidat, ist nicht geworden. Ich glaube, dass durchaus auch es ein bisschen Gegenwind durch ihn gegeben hätte. Ich glaube, oben haben sich ja auf dem Podium alle ins Fäustchen gelacht, als sie gemerkt haben, der hat gar kein Gefühl für die Veranstaltung und fährt gerade mit 290 vor die Wand. Also ich meine, 577 Stimmen waren es, glaube ich. Irgendwie roundabout. Das ist ja ein Desaster, ne?
Absolut. Ich meine, vielleicht hat er natürlich auch das Pech gehabt, weil er der Erste war, der gesprochen hat. Aber nochmal, der ist erfahren genug, der ist Medienprofi, der muss das einfach spüren und hätte das anders machen sollen. Lass uns ganz kurz über die zwei Kollegen reden, die es dann am Ende geworden sind. Stefan Hegmanns ist neu im Gremium, Großunternehmer aus Gelsenkirchen. Und Johannes Struckmeier, der jüngste der vier Kandidaten war, der sehr nah an der Fanszene dran ist, der auch bei sehr vielen Auswärtsspielen dabei ist, der da auch seine Stärken da hat. Wie schätzt du jetzt den Aufsichtsrat ein?
Schwer zu sagen. Also Stefan Hegmanns, das war, glaube ich, allen wichtig, zumindest ist das so auch an uns herangetragen worden, dass das mal ein Zeichen setzt, dass du mal einen Unternehmer drin hast, weil einfach auch der Aufsichtsrat was so dicke Brocken, sage ich jetzt mal, angeht, ist der einfach nicht gut besetzt. Das ist vielleicht so mal der erste Weg dahin, der vielleicht dann auch mal Türen öffnet, dass sich auch andere überlegen, ach komm, das kann ich machen. Ich glaube, der hat eine Menge Erfahrung, weil er schon in anderen Aufsichtsräten war. Ist der Ärmelsponsor bei Schalke, ne? Also kennt zumindest auch den Verein. War sehr zurückhaltend. Ich glaube, das war genau auch das Gegenteil von Brinkert, weil er gesagt hat, mich werdet ihr in der Öffentlichkeit nicht erleben. Sowas kommt auf Schalke immer gut an. Und bei Johannes Struckmeier, das habe ich schon vorher gedacht, also der ist halt sehr nah an den Fans dran, dementsprechend auch sehr nah an der aktiven Fanszene dran. Und dass sie dann ihren Mann, der auch vielleicht ihre Interessen auch weitergibt, wählen, das ist für mich jetzt keine große Überraschung.
Ja, dann lass uns das auch hiermit abhaken und wir wollen ja hier auch nicht zu kritisch sein. Es gab ja auch
Ich wollte gerade sagen, das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, aber es ist schon so, also A, finde ich schwach, so wenig Mitglieder. Ich finde es schwach, dass es alles nur mega geil ist. Also ich fand übrigens sehr, da müssen wir mal hervorheben, auch die Rede von Frank Baumann, das passte so die ganze Rede zu seiner Art zu arbeiten und wie Schalke zuletzt auftritt. Ne? Sehr strukturiert, sehr bodenständig, klar mit einer Idee. Mir ist aber insgesamt zu viel, eigentlich machen wir alles richtig seit Jahren. Also kann nicht sein, weil von den letzten 4 Jahren waren 3 Kacke.
Ja, so sieht's aus. Und dieses Jahr hat ja gerade erst angefangen. Also sieht halt jetzt gut aus, aber wer weiß, wie es läuft. Also wir hoffen alle, dass Schalke den Weg hier weitergeht, aber Garantien hast du ja nicht. Dennoch, wie ich gerade gesagt habe, wir wollen auch nicht alles zu negativ sehen. Es gab auch eine richtig positive Nachricht, hat auch Frank Baumann dann passenderweise dann erklärt, nämlich Norbert Elgert verlängert um mindestens noch ein Jahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht. Du auch?
Ich weiß nicht. Also ich weiß, hey, ich würde gerne mal den Vertrag von Norbert Elgert sehen. Da steht wahrscheinlich einfach drin, Norbert bleibt bis Strich Fragezeichen. Also es ist ja jedes Jahr, dass Norbert Elgert sagt, also ich glaube, nächstes Jahr Schluss. Ne? Also eigentlich macht dieser ganze Entwicklung vom Fußball und so und alle sitzen da immer und denken, ach du grüne Neune, wenn der geht. Ne? Also Norbert Elgert ist ja unglaublich speziell. Also wer den nicht kennt, der ist wirklich sehr speziell. Er ist ein absoluter Top-Fachmann. Er hat ja wirklich so eine Respektperson bei den Jungs. Aber es ist auch ganz interessant, wie er mit Interviews umgeht. Er ist schon jemand, der auch sehr viel Wert aufs Äußere legt, ne? Also mit den Haaren und so beim Interview, das muss immer alles ganz gepflegt sein, wenn die durch die Gegend wehen oder so, dann ist das nicht gern gesehen. Er hat natürlich trotzdem ein Standing im Verein. Er hat ganz viele Macken, die mit Sicherheit auch nicht ganz einfach zu handeln sind, aber sie wissen halt einfach, was sie an diesem super tollen Trainer haben, der jedes Jahr die Jungs jedes Mal aufs Neue bürstet. Das finde ich immer ganz interessant, wenn so dieser neue Jahrgang in die U19 kommt, dass du merkst immer, welchen Anlauf die brauchen, bis er die richtig gefeilt hat. Und dann funktionieren die. Meistens im zweiten Jahr starten die ja richtig durch, ne? Und so einen zu finden, das ist, glaube ich, ganz schwierig. Erstmal, der ihn ersetzt oder sowas Ähnliches bringt. Weil ich glaube, Schalke hat ein Riesenproblem, was in der Umgebung die anderen Jugendmannschaften angeht. Fast alle Vereine haben bessere also Nachwuchsleistungszentren als Schalke. Also Dortmund, Leverkusen, Gladbach, die haben richtig tolle Sachen gebaut. Schalke wollte das ja auch bauen. Aber das ist ja durch den Finanzstopp alles gecancelt worden. Das heißt, die A-Jugend zieht sich derzeit immer noch in Containern um. Und hier jetzt jemanden hinzulocken, das ist schwierig. Ich habe mal gehört, dass die Nachwuchsleute sagen, bei anderen Vereinen, also hier hast du das, hier hast du das, hier hast du das. Schalke sagt, da vorne ist die Arena und dein Trainer ist Norbert Elgert. Das sind die beiden Hauptargumente und die ziehen. Ne? Mit mehr kannst du zurzeit nicht locken, übertrieben formuliert. Und das dann auch zu schaffen, also der Einzige, der mir da einfällt, ist Mike Büskens. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht so auch die Idee im Hinterkopf ist, der das ähnlich verkörpern kann, der den Jungs halt Grundwerte mitgibt. Ne? Der Norbert Elgert erzieht die, wenn die ins Trainingslager nach Billerbeck fahren. Das ist ja so eine Standardgeschichte, die man immer überall hört. Die müssen sich bedanken beim Personal, die müssen hinterher alles aufräumen, der erklärt, die stellen sich vor beim Personal und so Dinge, die heutzutage so, ich bin der Geilste, weil ich bin 15 und verdiene schon Geld und wenn ich 18 bin, kaufe ich mir einen dicken Karre mit dicken Puschen drauf, das lässt er nicht zu. Und so einen nochmal zu kriegen, das ist halt schwierig. Der Einzige, dem ich zutraue, ist Mike Büskens.
Ja, und du hörst ja auch immer die Spieler, die dann den Sprung geschafft haben, mit was für einer Ehrfurcht und was für einem Respekt, die immer noch von Elgert sprechen. Also letztens hattest du ja Mertcan Ayhan da im Interview, dein Pool-Interview, und da hat er ja auch von dem Unterschied gesprochen. Ja, aber der Norbert Elgert, der hat uns dann vorbereitet und so weiter. Und ich glaube, du triffst natürlich den Nagel, wie ist da die Redewendung, den Kopf auf den Nagel? Nee, den Nagel auf den Kopf. So rum. Natürlich, das Stadion, das in Sichtweite ist, ist natürlich ein Kriterium, die Fans sind ein Kriterium, aber die Durchlässigkeit durch Elgert ist natürlich enorm. Allein dieses Jahr, wie viel es wieder geschafft haben. Letztes Jahr mit Taylan Bulut und so weiter und so weiter. McKennie und so weiter. Da gibt es ja fast jedes Jahr gefühlt, auch wenn damals, wenn ich mich erinnere, Christian Heidel mal das Geld komplett abgedreht hat für die knappen Spiele. Immer wieder kommen Leute durch und das ist natürlich das Argument, dass du einen Valentowitz oder wen auch immer oder einen Keke Top davor auch vielleicht bekommst, wenn der weg ist und wir die Infrastruktur nicht deutlich verbessert haben, dann könnte das schon ein richtiger Rückschlag werden. Ich hoffe, dass Norbert Elgert so lange weitermacht, bis die Infrastruktur da ist. Und ich habe noch nie an Büskens gedacht, finde ich aber eine charmante Lösung, weil der, glaube ich, auch mit Jungen gut kann. Das hörst du immer, wo er letztes Jahr dieser Verbindungstrainer war. Da sprechen die ganzen Jungen auch sehr toll über ihn. Vielleicht eine Lösung. Aber ich bin erstmal froh, dass wir da uns noch keinen Kopf machen müssen, die Fans. Und dass Norbert Elgert noch weitermacht. Wie lange? Wird man sehen. Apropos Elgert, viele seiner Spieler waren, um mal wieder etwas sportlich zu werden, in der vergangenen Woche, am Donnerstag war es, glaube ich, das Spiel, in Twente. Und da wären wir bei unserer Rubrik, das ist geil, weil da hat was auf dich Eindruck hinterlassen.
Der ganze Abend war geil. Der ganze Abend war geil. Also wenn du die Grolschfeste, wenn du dieses Stadion von Twente siehst, das ist so richtig, richtig geiles Fußballstadion. Hat so einen englischen Touch. Ist also sehr eng. Drei hohe Tribünen, eine niedrige. Jetzt wollen sie halt noch upgraden. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben beim Bau, aber die haben wahrscheinlich gesagt, unten die Parterre ist erstmal eine Kneipe. Also egal wo, in welcher Ecke, drumherum sind Kneipen, die teilweise von den Fanclubs betrieben werden. Bisschen gewöhnungsbedürftiger Musikmix, also zwischen Gabba, das ist dieses und dann kommt danach holländischer Schlager, ist alles dabei. Ganz tolle Stimmung, wirklich geiles Stadion und diese Fanfreundschaft Schalke-Twente, Also ich habe ja letzte Mal schon erzählt, die 5000 Gästekarten waren ja innerhalb von Stunden weg. Es sind ganz viele auch gekommen. Ich meine, es waren 25.000 da. Mit Wechselgesängen, Twente und Schalke. Und ich meine, das war ein Freundschaftsspiel, klar, anlässlich des 60. Geburtstags. Aber trotzdem hast du ja meistens bei Freundschaftsspielen auch keine Stimmung. Es war einfach mega tolle, geile Stimmung. Also diese Fanfreundschaft und dieses Stadion ist wirklich was ganz Tolles. Und da haben auch alle, du merkst auch, wie den Spielern das Spaß gemacht hat und wie Muslic auch Spaß daran hatte. Der hinterher sagte, das ist ein Privileg, hier vor solchen Fans spielen zu dürfen, ein Testspiel. Also das war, der Abend war geil. Ich glaube, alle, die da waren, auch wenn jetzt nicht viele fußballerische Höhepunkte dabei waren, waren, glaube ich, total begeistert. Ein bisschen blöd, dass es unter der Woche war. Aber ja, mein Gott, die Stunde 20 zurück. Ich denke mal, alle so waren spätestens um 12:30 im Bett.
Ja, es gab ja auch eine gemeinsame Ehrenrunde, also schon richtig toll alles. Ich habe eh den Eindruck, dass Schalke Fanfreundschaft immer noch ein bisschen mehr lebt als andere Clubs. Ich meine, es gibt natürlich auch die Fanfreundschaft mit dem Club und selbst mit dem FC Sevilla, auch wenn es da jetzt nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber ja, mit Twente ist jedes Mal, jedes Jahr in der Vorbereitung gibt es auch immer ein Testspiel gegen die. Ja, toll zu sehen. Und sportlich, wir haben Schalke hat verloren, 0-1, aber mit einer, ja, was kann man das nennen, Jugendtruppe verbessert oder verstärkt mit ein, zwei Erwachsenen. Und ich würde gern auf einen zu sprechen kommen, der sein Startelf-Debüt gefeiert hat in einem Testspiel nur, aber trotzdem, nämlich Dylan Lennart, der Innenverteidiger aus Australien, mit 18 hat eine Halbzeit gespielt, finde ich, hat das richtig gut gemacht, beidfüßig, gute Übersicht, abgeklärt, technisch gut, Kopfballspiel gut, hat mir richtig gut gefallen. Wie hast du ihn gesehen? Du warst live im Stadion.
Ja, ich habe neben der Trainerbank gestanden, das war ganz interessant zu sehen auch. Ich meine, diese Mannschaft ist ja so noch nie wirklich zusammengespielt. Die meisten Jugendspieler durften ja ab Dienstag mit im Training sein. 10 Stück waren es, 5 von der A-Jugend, 5 von der U23. Also da kannst du ja keine Abläufe trainieren. Und dafür war das echt eine gute Vorstellung. Also klar, Twente, da waren deutlich mehr Spieler dabei, die auch ein bisschen professioneller spielen, sag ich mal, bisschen oben mitspielen. Die haben 2-3 Chancen gehabt, ansonsten hat Schalke das super gemacht und Dylan Lennart, also auch dafür, dass der ja kein wirkliches Pflichtspiel oder kein Spiel unter Wettkampfbedingungen bisher groß machen konnte. Ne? In Dublin ist er eingewechselt worden, aber ansonsten darf der ja noch nicht vor dem 1. Januar. Fand ich das total gut. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial da. Schalke hat da Glück gehabt im Sommer. Die wollten ihn ja eigentlich auch so schon kaufen. Ich glaube, Western United heißt der Verein. Ne? Die haben erst gesagt, wollen wir nicht. Und dann hat Schalke Glück gehabt, dass die ja quasi den Spielbetrieb abmelden mussten aus finanziellen Gründen. Und dann Lennart in Anführungszeichen Free Agent war. Also eigentlich ein vereinsloser Spieler. Aber das war ein bisschen schwierig, glaube ich. Ob das alles so, also ich glaube, die Schalker, als sie ihn geholt haben, wussten die schon, es wird Probleme geben mit der Spielberechtigung. Warum das jetzt genauso ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber er darf halt erst ab dem 1. Januar irgendwo spielen. Und wenn du diese ganze Zeit immer nur mittrainierst und nicht spielst, dich dann nicht, also weißt du, da fehlt dann ja immer ein Stück. Und dafür fand ich das echt stark. Und es war auch übrigens vorgesehen, dass er nur eine Halbzeit spielt. Ich hätte ihn gerne ein bisschen länger gesehen, aber war vorher ganz klar abgesprochen. Vielleicht auch, weil er eben noch nicht so viele Spiele gemacht hat.
Genau, also 18 Jahre, wir wollen jetzt auch hier nicht übertreiben. Es war natürlich auch nur ein Testspiel, dennoch sehr vielversprechend. Die Frage, die auch, auch teilweise über eure Fragen reinkam, wie plant Schalke jetzt mit ihm weiter? Es gibt natürlich die zweite Mannschaft. Da haben wir aber, da hast du aber die Info, Dirk, dass die Lizenz für die dritte Liga, falls Schalke 2 aufsteigen sollte, nicht beantragt wird. Ist das korrekt?
Genau, die Frage ist ja, wo Dylan Lennart eingesetzt wird. Ne? Also du kannst ihn natürlich in die U23 packen. Das wird auch erstmal gemacht. Die Frage ist natürlich, wie ist dann, der muss sich ja weiterentwickeln. Das heißt, er wird bei den Profis trainieren, soll bei der U23 spielen. Da ist natürlich nur Regionalliga West und zweite Bundesliga oder oberer Bereich, zweite Bundesliga, das ist zu groß. Und da ist jetzt die Frage, was machst du? Ne? Klar könnte man jetzt sagen, ja, die U23 spielt um Aufstieg und geht dann womöglich hoch in die dritte Liga. Das wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird Schalke keine Lizenz beantragen oder sehr wahrscheinlich wird Schalke keine Lizenz beantragen für die dritte Liga, weil die Kosten einfach zu groß sind. Ne? Also du hast kein entsprechendes Stadion. Im Parkstadion Flutlichtanlage allein ist nicht drittligareif. Ich glaube, Fassungsvermögen bisher auch nur bei 4.000 dürfte auch nicht passen. Von daher, wo baust du den Jungen weiter auf? Ne, das ist halt die Frage. Und ich glaube, das ist abschließend noch nicht geklärt. Also der wird erstmal weiter bei den Profis trainieren, ab dem 1. Januar mit Sicherheit bei der U23 ein paar Spiele kriegen. Und ich glaube, im Sommer muss man dann nochmal neu entscheiden. Das hängt mit Sicherheit auch davon ab, steigt Schalke auf oder nicht? Und wie entwickelt sich der Junge? Ne? Also eine Leihe durchaus möglich, aber ich glaube, da werden die erstmal gucken, wie funktioniert der, wenn er dann auch mal im Spiel Rhythmus ist.
Ja, ich habe halt, mein erster Gedankengang war, okay, die zweite Mannschaft ist wahrscheinlich zu weit unten für sein Niveau, um sich zumindest zu verbessern. Schalke, die erste Mannschaft, ist halt die Konkurrenz sehr hoch, mit Becker, mit Kartic, mit Mertschan, Ayan und mit Kurucay und auch Sanchez. Also sehr viel Konkurrenz da und ich dachte dann, ja, vielleicht ist das einer für einen Partnerverein. Und wir haben ja drei. Wir haben VVV Venlo, wir haben den FC Aarau und haben wir noch einen dritten? Ich glaube, egal.
Also Ried, wir SV haben ja
auch SV Ried, richtig, wir haben drei. Genau, einen in der Schweiz, einen in den Niederlanden, einen in Österreich. Und ich dachte mir, das wäre doch optimal, den dorthin zu verleihen. Aber da wurde es schon sehr, sehr ruhig. Kannst du dir das erklären?
Ja, die Frage ist halt, geht's halt darum, du kannst jetzt auch nicht den Spieler einfach so irgendwo hinschicken oder so. Also der muss ja auch schon Bock darauf haben. Die Vereine müssen den wollen. Der muss also auch bei denen ins Konzept passen. Zu Beginn der Partnerschaften, ich finde die Idee gar nicht so verkehrt. Ne, Schalke hat, glaube ich, auch bewusst Vereine genommen, die halt schon gerade auch ein bisschen unten unterwegs sind. Ich glaube, Venlo ist aber ziemlich abgeschmiert seitdem. Das muss ja auch in das Transferkonzept passen. Also damals war das so, als diese ersten Verträge gemacht wurden, da habe ich mich ganz häufig gefragt, warum von den ganzen Jugendspielern, die da rumlaufen, wo immer gesagt wurde, ja, der Kader ist zu groß, da habe ich gedacht, ach, dann gehen die alle an die Partnervereine. Aber nee, die Partnervereine haben natürlich ihre Transferideen und ihre Kaderideen bis da zu dem Zeitpunkt schon komplett abgeschlossen gehabt. Also wahrscheinlich kommenden Sommer wäre so die erste Phase, wo das vielleicht greifen könnte. Die Frage ist halt nur tatsächlich, macht das sportlich Sinn, ne? Die sind alle so weit unten. Bringt dir das dann was? Also ich glaube, wir haben zwei Beispiele. Ich glaube, Pöpperl war einmal ausgeliehen und Jumpfi.
Jumpfi, richtig, da hat es funktioniert. Bei Pöpperl hat man die Leihe dann abgebrochen. Der ist ja mittlerweile wieder bei Schalke.
Ja, und das ist dann so diese Frage, das hilft dir dann nicht, ne? Also ich glaube, dass die Idee gar nicht schlecht war, vielleicht die Auswahl der Vereine und jetzt auch, damals darfst du halt auch nicht vergessen, da war die Idee auch noch eine andere, da war die Transferstrategie eine andere, ne? Also jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt noch so ob man das so übereinanderlegen kann. Grundsätzlich finde ich die Idee nicht verkehrt. Ich finde das spannend, ne? Zu sagen, dass man da ein bisschen mehr im Austausch ist, aber scheinbar, das wäre auch fast eine Einbahnstraße, weil von den Kooperationsvereinen, die sind qualitativ so schlecht, da kriegst du ja auch keinen zurück. Na, dann ist dann so die Frage, ist eine Einbahnstraße eigentlich?
Ja gut, wir sind auch nicht der einzige Club. Also der FC Bayern hat ja, glaube ich, die Grasshoppers Zürich. Manchester City hat ja den FC Girona. Also wir sind ja nicht
schön,
der einzige
Club. Schön, dass du Schalke mit diesen beiden Vereinen vergleichst.
Also, jetzt bin ich schon der Raphael Brinker des Schalke-Podcasts.
Nein, ja, sicher, Robert Tillmann.
Ja, Robert Tillmann, Robert Brinkert, nee. Also die Idee, wie du, das wollte ich ja nur da, also die Idee hatten wir ein wenig exklusiv. Und die Idee ist ja auch super. Man darf das jetzt auch nicht voreilig verteufeln, ja. Also wie du sagst, vielleicht klappt es im Sommer. Ist natürlich ein bisschen doof, dass wir jetzt nicht mehr ganz so viele junge Spieler verpflichtet haben, die wir dann direkt weiterverleihen können, sondern jetzt eine andere Strategie gefahren haben. Aber das kann sich ja auch wieder ändern. Und ich bin tatsächlich gespannt, wo Lennart dann, also ab Winter ist er ja spielberechtigt. Da denke ich, wird er auf jeden Fall bei der U23 spielen. Vielleicht wird er auch mal bei der ersten Mannschaft aushelfen. Und dann wird man sich, denke ich, im Sommer zusammensetzen und vielleicht über Laien diskutieren, wenn er auch nur ansatzweise so spielt, wie er jetzt gegen Twente gespielt hat, immerhin niederländischer Erstligist, denke ich, wird es schon Anfragen geben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was der in Zukunft leisten kann. Und der erste Schritt ist auf jeden Fall mal gemacht.
Also Schalke war ja nicht der einzige Verein, der an ihm dran war. Ne? Das muss man dann auch nochmal sagen. Also da konnte Schalke dann schon auch punkten. Also ich glaube schon, dass sie einen Plan mit ihm haben. Aber also die Frage ist ja auch, ne, was tut sich bei Schalke in Sachen Verletzten auch? Ne? Wenn da jetzt alle zurückkommen, dann ist der Konkurrenzkampf natürlich auch recht groß. Dann wird es nicht nur für Dylan Lennart schwierig, sondern für die anderen Jungen ja auch. Also das wird alles interessant. Ich glaube, das kommende Jahr kann da noch ziemlich viele Wendungen mitbringen.
Ja, ich würde noch einmal gern auf das Testspiel gegen Twente unabhängig von Lennart kommen. Du hast nämlich Miron Muslic besonders beobachtet, der die ganzen Jungen ganz besonders gecoacht hat.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Augen der hat. Es war so gefühlt, dass er jeden Spieler gesehen hat und sofort gecoacht hat. Also das war ganz interessant. Ich habe direkt neben der Bank gestanden. Eigentlich, es wäre fast interessanter gewesen, wenn du in so einem Splitscreen, also in einem normalen Bildschirm unten einfach so eine Muslic-Kamera hättest einbauen können. Ich finde das einfach unheimlich interessant, mit welcher Wucht und welcher Power, mit welchem Engagement und der da an der Seitenlinie alle coacht mit jeder einzelnen Aktion. Genau wie bei den Profis. Also auch wirklich von du kannst gar nichts bis hin, du bist der Geilste. Also der hat die auch zusammengepfiffen, wenn die sein Pressing nicht mitgespielt haben, holt sich die aber dann sofort ran und erklärt dann ganz, also er hat den Gulaschi sich ein, zwei, drei einmal rangeholt, weil der überlaufen wurde. Und also hat ihn erst total kritisiert, holt ihn dann ran, erklärt ihm, wie es anders geht. Und du merkst, die Jungs zahlen das zurück. Die merken, wir kriegen sofort Feedback, der zündet uns an. Damit kannst du, glaube ich, gerade junge Spieler unheimlich erreichen, wenn die merken, der begegnet uns genau auf derselben Augenhöhe wie den Profis. Der hat da gar keinen Unterschied gemacht. Kein Unterschied zwischen, das ist einer von der ersten Mannschaft und das ist einer von der zweiten oder von den U-Spielern. Der kannte alle Spieler. Das ist nicht selbstverständlich. Das sind ja mal eben 20 andere. Und der wusste genau, wer, wo, wie, wen er wie anpacken musste. Das war total interessant. Also eigentlich braucht Miron Muslic 8 Augen und 12 Arme. Also theoretisch, so müsstest du ihn eigentlich zeichnen, weil genauso coacht er. Der hat ein Auge auf jedem Spieler, einen Arm für jeden Spieler, war die ganze Zeit unterwegs, holt die ran und die zahlen es ihm halt zurück. Das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv. Also sein ganzer Auftritt, auch Arbeitskollegen, die nichts mit Schalke am Hut haben, die sagen auch, ey, ihr habt da echt einen Trainer, der halt auch sympathisch wirkt und der auch seinen Job gut macht. Es ist schon faszinierend, wie der die Spieler anpackt, wie der auch die Spieler besser macht. Du siehst es ja auch im Laufe der Saison, wie die Spieler besser geworden sind und wie er auch einfach keine Angst hat. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Mika Malentovic einfach mal reinzuschmeißen. Der liefert dann halt auch sehr, sehr sympathisch und ja, solange es halt gut funktioniert, top. Ich glaube auch zum Beispiel, dass er, um das noch ganz kurz abzuschließen, ich glaube auch, dass er ein Grund ist, warum Elgard weitermacht, weil ich glaube, die Zusammenarbeit ist, wie du sagst, der kennt jeden Spieler, der schaut sich Spiele an, von der U23, von der U19, von der U17, der redet mit Norbert Elgert, also das haben ja die Trainer davor jetzt nicht immer gemacht. Ich glaube, dass Norbert Elgert da auch deswegen auch der Job vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spaß macht.
Das kann durchaus sein. Ey, du sprichst an, also er war, glaube ich, auch Auswärtsspiel in Gladbach oder so, war er dann auch von der U19 und so. Also ich fand es aber auch da wieder so bemerkenswert, die Verletzten-Situation ist ja wirklich eine Katastrophe und er sagt jedes Wochenende, ich will da gar nicht drüber reden, ich jammer nicht. Und er könnte ja heulen, theoretisch. Er könnte ja sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Selbst im Testspiel, jetzt kriegt Grüger einen vor seinen Zahn. Hegerin hat auch noch einen abgekriegt. Also die wenigen Profis, die er dabei hatte, die haben auch noch mit einen gekriegt und er sagt einfach, nee, dann ich werde da schon eine Lösung finden. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden und sehr sympathischen Ansatz. Und ehrlich gesagt, dieses Rumgejammere, was total berechtigt wäre, das ist gar nicht vorhanden. Das finde ich auch sehr bemerkenswert.
Ja, also super. Generell ist es einfach ein überragender Repräsentant. Ich hatte das schon mal gesagt, in Bielefeld die Pressekonferenz zu beginnen mit wir hoffen, dass es dem Stürmer, der damals am Boden lag, besser geht. Oder auch beim Pokalspiel diese klare Botschaft gegen Rassismus. Also das ist einfach ein guter Typ, der auch weiß, wie er sich auszudrücken hat. Und bislang muss man sagen, absoluter Glücksfall für Schalke. Aber du sprichst es an, wir kriegen jede Woche so viele Fragen. Weniger Glücksfall für Schalke, die Verletzten-Misere. Was ist denn mit dem? Was ist mit dem? Ja, wann kommt der zurück? Wir wollen jetzt mal die ganzen Verletzten mal durchgehen. Wir sagen aber schon mal vorab, es ist natürlich keine genaue Wissenschaft. Also jetzt irgendwie zu sagen, der kommt in 2 Wochen zurück und der ist nächste Woche schon wieder fit und der kommt in 5,5 Wochen zurück, ist unseriös. Ja, das sind wir uns beide einig. Dennoch wollen wir es mal versuchen. Ich habe hier den Kader vor mir. Fangen wir an mit Timo Becker. Da hast du gesagt letzte Woche, dass der erst wieder im neuen Jahr zurückkommt.
Ja. Der wird die Vorbereitung mitmachen und dann wird man sehen. Aber vorher macht das, glaube ich, auch keinen Sinn. Ich glaube, die haben es ja sogar konservativ angegangen, ohne Operation. Ne? Aber da war, glaube ich, schon immer der Plan, dass er erst im kommenden Jahr wieder angreift.
Okay, der zweite Verletzte in der Defensive. In der Defensive ist Schalke ja gar nicht so betroffen, ist seit Saisonbeginn Thomas Kallas. Da bist du sehr skeptisch, ob es überhaupt nochmal reicht, richtig?
Ja, das Knie ist ja komplett Fratze. Man sieht ihn auch kaum. Ich meine, der macht ja ganz viel auch da zu Hause in Bristol, ist es, glaube ich, da seinen Experten. Aber ich glaube, dass auch die Zeit, die er hier dann immer gespielt hat, auch nicht ohne das ein oder andere Schmerzmittel funktioniert hat. Und ich glaube, da ist dann auch so viel kaputt gegangen. Also ich glaube, auch der spielt erstmal in 2025 sowieso gar keine Rolle. Vielleicht mal irgendwann 2026, aber das ist absolute Zukunftsmusik. Das ist auch völlig unseriös, da irgendwelche Aussichten zu machen, weil das Knie einfach auch so im Eimer ist. Ne?
Ja, dann kommen wir zu 3 Spielern, die im Grunde fast dieselbe Position spielen, nämlich diese zweite Zehnerposition neben Kenan Karaman. Und die haben letzte Woche, hast du beobachtet, alle 3 zusammen trainiert, auch schon relativ intensiv. Die Rede ist von Christopher Antiajel, Zaid Tchibara und Christian Gomez. Nicht alle 3 sind gleich weit. Wie ist da der Stand, soweit wir es sagen können?
Das ist immer so schwierig zu beurteilen, ne? Wenn du das siehst. Also die haben, finde ich, eigentlich schon eine sehr dynamische Übung gemacht mit Ball. Alle 3 zusammen, da war da noch Brian Lassmer mit dabei. Also ne, richtig mit Richtungswechsel drin, mit Passspiel, mit Schuss auf die kleinen Tore. Das sieht für außen dann immer schon so aus, ey, wenn die das können, dann können die doch eigentlich auch Fußball spielen. Also gerade bei Tchibara zum Beispiel. Ne? Aber diese Wettkampfpraxis, Zweikampf, ist dann echt nochmal ein ganz anderer Schritt. Antiajel, haben wir gehört, ist so weit, dass der morgen ins Training einsteigen kann. Also am Dienstag dementsprechend sollte der für den Kader in Münster passen. 90 Minuten nicht denkbar. Denke mal eher was für die zweite Halbzeit. Bei Christian Gomez ist es wohl so, dass er der einzige Spieler aus dem aktuellen Kader ist, der mit der Intensität echt Probleme hat. Also das Trainingsvolumen und Intensität von Winterthur und Schalke, da liegen wohl ein paar Welten zwischen und der Körper macht das nicht mit. Da ist halt die Frage, wie der auch weiter reagiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Schalke da einfach vorsichtig ist, um nicht weitere Verletzungen zu riskieren. Dementsprechend glaube ich, dass wir den erst frühestens Ende November wieder im Mannschaftstraining sehen. Dementsprechend vielleicht Anfang Dezember wieder im Kader, würde ich jetzt mal schätzen. Bei Zaid Tchibara gehen die gar kein Risiko. Ne, da musst du halt echt gucken. Da musst du immer gucken, wie reagiert das Knie, wenn du neue Belastungen dazu machst. Auch der ist, glaube ich, frühestens für die Vorbereitung im kommenden Jahr gedacht.
Ja, dann haben wir noch, bevor wir noch zu weiteren Spielern kommen, die beiden Spieler, die du gerade erwähnt hast, nämlich Grüger und Hegerin, da können wir in Warnung geben, dass es nichts Schlimmes, die sollten ganz normal dabei sein. Wir haben dann natürlich immer noch leider wieder einen Rückfall bei Peter Remmert. Da ist eine Prognose schwierig, glaube ich, oder?
Ja, auch der, ne, da merkst du auch, also es waren jetzt ja unterschiedliche Verletzungen, die er hatte, aber alles immer muskulär. Bei muskulären Verletzungen, ne, ganz ehrlich, da würde ich immer sagen, zwischen 3 und 6 Wochen mindestens. Also, und das ist jetzt nicht die erste Verletzung, ist auch bei ihm mit Sicherheit, werden die jetzt gucken, weil du kannst natürlich jetzt auch nicht dir immer erlauben, die Leute zu früh reinzuwerfen, nur weil du ein bisschen Personalsorgen hast. Also glaube ich, es wird zurzeit aufgefangen. Ich glaube nicht, dass das übrigens immer gut geht. Da werden wir da wahrscheinlich noch ein bisschen dem ganzen Tribut zollen müssen. Aber ich glaube, es ist jetzt sinnvoll, die Jungs nicht zu verheizen.
Definitiv. Ich finde, bei Remmert haben sie es ja richtig gemacht. Sie haben in 15 Minuten eingesetzt, dann 30, dann eine Halbzeit und es hat trotzdem nicht gereicht. Ist dann einfach ja vielleicht auch ein bisschen Pech oder der Körper spielt noch nicht so mit. Und ja, der Körper spielt nicht so mit, ist dann natürlich das Stichwort bei unserem letzten Kandidaten. Ich hoffe, ihr habt keinen vergessen. Emil Højlund. Also da ist, ich glaube, nach wie vor, dass Schalke selbst nicht weiß, was er hat. Da würde ich denken, also frühestens im neuen Jahr, wenn überhaupt, oder?
Ich glaube, Schalke macht da absichtlich auch gar keine Prognosen mehr. Also der Körper ist einfach nicht für den Profifußball scheinbar gemacht. Ist total schade. Seine Brüder, die funktionieren, bei ihm funktioniert es nicht. Ich glaube, der spielt auch einfach gar keine Rolle mehr, so wirklich. Aber zwei haben wir tatsächlich vergessen. Einmal Brian Lassen, habe ich gerade angesprochen. Ist auch schon wieder am Ball. Die Wade ist trotzdem weiter total kompliziert. Also Miron Muslic hat gesagt, die haben es im Sommer hinbekommen, dass er zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das waren, bevor ich was Falsches erzähle, lasse ich es weg. Aber da hat Muslic gesagt, das war zum ersten Mal, dass Lassme eine bestimmte Anzahl an Wochen ohne Probleme trainiert hat in seiner ganzen Zeit auf Schalke. Und jetzt ist er direkt wieder raus. Also auch bei dem würde ich keine Prognose abgeben. Und es kommt immer die Frage nach Aris Bayindir. Da wollten wir auch noch was zu sagen. Warum spielt der keine Rolle? Ja, weil er immer neue Verletzungen hat. Aktuell ist es Schleimbeutelentzündung. Das weiß jeder, der das schon mal hatte. Das ist unheimlich langwierig. Auch da kann man einfach keine Prognose machen. Und wir haben noch zwei vergessen. Younes und Bachmann. Bei Armin Younes ist es so muskulär. Auch da würde ich sagen, mindestens noch 2-3 Wochen. Ne? Also, und bei Bachmann, der hat was, das hatte ich auch. Das heißt, Plantarfaszialis. Das ist irgendwas an der Ferse, Plantarfaszialitis oder irgendwie sowas. Alle Doktoren werden jetzt hier ihre Stethoskope nach mir schmeißen. Aber irgendwie so heißt das. Das ist total schmerzhaft und leider auch recht langwierig. Ich glaube, dass man das kurz wegspritzen kann. Das hilft dir aber auch nicht weiter. Also auch bei Younes und Bachmann würde ich sagen, eher Ende November, eher Dezember.
Ja, alles nicht so positiv. Übrigens, Aris Bayindir, wir wollen ihn nicht vergessen. Da kam nämlich auch eine Frage, wir hätten es sonst am Ende der Sendung, Episode gemacht. Tim, der Twitter-Handle ist ganz kompliziert, T2I0M03, super Twitter-Handle. Der hat nämlich tatsächlich nach Bayindir gefragt und wir kriegen jede Woche Fragen nach dem Jungen. Ich glaube, Muslic kennt den gar nicht. Also ich glaube, der
genau, seitdem, das hat er gemacht.
Seitdem Miron Muslic da ist, glaube ich, hat der noch nicht einmal bei den Profis trainiert. Immer wieder irgendwelche Verletzungen leider.
Und selbst wenn er, aber Robert, weißt du auch, das ist ja auch dann so, wenn die dann zurückkämen, das ist ja wirklich kein Witz. Stimmt ja die Ansage, sobald du anfängst zu trainieren, die Zeit, bis du wieder fit bist, ist genauso lang wie die Ausfallzeit vorher. Das heißt, wenn der jetzt mal irgendwann ins Mannschaftstraining zurückkehren würde, dann müsste der erstmal so viel aufholen. Das heißt, der ist dann nochmal für 2-3 Monate raus.
Jo, also ich hoffe, ihr seid dann mit unseren Prognosen zufrieden. Wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Leider sehr wenig Positives dabei. Mal schauen, wie es jetzt bei Antia Jay am Samstag, spielt Schalke, richtig? Samstag, ja. Aussieht, ob er eine Halbzeit spielen kann, eine halbe Stunde spielen kann, wie viel auch immer. Bei den anderen heißt es ein bisschen warten und hoffen auf positive Updates vom Verein. Sobald wir was Neues haben, werden wir es in einer der nächsten Episoden dann natürlich berichten. Dann sind wir fast schon am Ende der Episode. Ich würde noch ganz kurz auf Münster vorausschauen. Heimstark, auswärts glaube ich letzter, aber zu Hause doch schon auch den einen oder anderen geärgert. Ist es überheblich, wenn ich sage, es ist trotzdem ein Pflichtsieg?
Da sind wir schon angekommen, ne? Dass Schalke solche Spiele als Pflichtsiege ansieht. Die haben auch Personalsorgen, aber spielen halt trotzdem guten Ball, finde ich. Haben immer in jedem Spiel so 3-4 Großchancen. Also letzte, ich glaube, die haben in Magdeburg gespielt, ne, oder? Wo haben die verloren zuletzt? Da haben sie auf jeden Fall auch in Fürth. Da hatten sie aber auch ein, zwei richtig dicke Dinger. Ich glaube, mit dem Anspruch, den Schalke aktuell hat, sollten sie da gewinnen. Aber ich habe Münster dieses Jahr schon 2-3 Mal als Field-Reporter gemacht. Ist total unangenehm. Ne? Also ich mag den Trainer total, Alexander Ende. Total erfrischender Kerl, total nett. Der gibt den Jungs auch was mit. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel.
Ja, haben auch, glaube ich, mit dem meisten Ballbesitz aller Teams oder sind da oben dabei mit Hannover und noch ein paar anderen Teams. Also ja, sehr aktives Spielsystem. Ballbesitz lag uns bislang, würde ich sagen, lag den Schalkern. Hoffen wir mal, dass es da ähnlichen Ausgang gibt. Und dann, das werden wir dann nächste Woche besprechen. In 2 Wochen ist ja dann der Knaller gegen Paderborn. Jetzt schon fix, entweder
Das Spiel ist aber auch nicht ganz uninteressant. Das Spiel ist nicht ganz uninteressant, weil parallel die Konkurrenz, also Hertha liegt vor, ne? Die werden, die spielen ja Freitagabend schon. Dann spielt Paderborn gegen Hannover. Die werden sich gegenseitig die Punkte abnehmen. Darmstadt spielt zu Hause gegen Fürth. Die holen Punkte. Lautern spielt zu Hause gegen Kiel. Da wird's, also ist ein interessanter Spieltag. Also wenn Schalke verlöre, könnte es da oben echt eng werden dann auch.
Ja, definitiv. Also sind wir von der zweiten Liga auch nicht anders gewohnt. Gut, und dann sind wir schon bei den Fragen. Und zwar die ersten zwei Fragen können wir tatsächlich in einem Doppelpack abarbeiten. Zum einen René Giebmann. Könnte Schalke bei einem Aufstieg eine angemessene Erstligamannschaft stemmen? Und ich als Schalke-Fan, fragt Mechaniker92, stelle mir die Frage, kommt ein Aufstieg nicht zu früh, sind wir bereit für Liga 1? Ich habe das, glaube ich, in der allerersten Episode gesagt, ich finde, zu früh aufsteigen geht nicht, weil die Unterschiede finanzieller Natur so groß sind zwischen Liga 1 und Liga 2. Wenn man die Chance hat, aufzusteigen, muss man das irgendwie versuchen zu realisieren und dann schauen, wie man weiterkommt. Dirk, wie siehst du die ganze Thematik?
Ja, ich hasse es. Perfekt zusammengefasst. Also ich ertappe mich auch dabei, dass ich denke, es sei zu früh. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Das darf keine Herangehensweise für Schalke sein, allein weil dieser Verein das Erstligageld braucht und auch genau auf dieses Erstligageld ausgelegt ist. Zumal, wenn Schalke nicht aufsteigen würde, hättest du personelle Entscheidungen nächstes Jahr zu fällen. LVC kann ich mir nicht vorstellen, dass du noch halten kannst. Kartic weiß ich nicht genau. Loris Karius. Also dann hättest du nächstes Jahr eigentlich wieder so viele Baustellen, dass dieses Fundament, was derzeit da ist mit dieser Achse, dass das, die du einmal so durch die Mannschaft hast, dass das im nächsten Jahr komplett wieder neu gebaut werden würde. Also von daher, Schalke muss hoch. Ich glaube, dass es kein Beinbruch wäre aufgrund der letzten Jahre, wenn sie nicht hochgehen würden. Ne, dann wird jeder sagen, ey, alles, was einstellig ist, ist viel geiler als letztes Jahr, ist ein guter Weg. Trotzdem, die Struktur des Vereins, die Struktur der Mannschaft und so ist darauf eigentlich ausgelegt, dass sie hoch müssen. Ob das dann reicht, eine Truppe zusammenzustellen, die da oben sich halten kann. Etat liegt jetzt bei 22 Millionen, glaube ich, wird dann natürlich ansteigen, wäre trotzdem im Erstligabereich wahrscheinlich im unteren Drittel angesiedelt. Da musst du halt Glück haben. Ne?
Ja, und du, letzten Endes, man muss ja im ersten Jahr auch nicht Fünfter werden. Also das Ziel muss dann einfach sein, zwei oder vielleicht drei, optimalerweise drei Teams hinter sich zu lassen. Der FC St. Pauli hat das jetzt letztes Jahr sehr gut geschafft. Dieses Jahr haben sie ein bisschen mehr Probleme. Heidenheim hat das jetzt, glaube ich, zwei Jahre in Folge geschafft. Also es gibt auch schon Mannschaften, sage ich mal, mit weniger finanziellen Mitteln als wir, als Schalke, und die das trotzdem geschafft haben.
Da gebe ich aber mein Veto ein. Ich glaube, dass die beiden tatsächlich finanziell, das unterschätzt man immer. Bei Heidenheim ist ein ganz dicker Sponsor hinter. Und bei Pauli, ich glaube, dass die auch finanziell, vor allem auch was das Sponsoring angeht, andere Möglichkeiten haben.
Okay, aber die sind zumindest nicht in komplett anderen Sphären. So kann man es zumindest mal sagen. Und ich denke einfach, man muss es versuchen und dann, ja, also es ist immer noch Sport, da können sich immer noch Spieler entwickeln und dann kannst du auch überraschen. Es wird natürlich nicht einfach, aber ja, wenn man es irgendwie hinkriegt, muss man es unbedingt versuchen. Allein aus den Gründen, die du auch genannt hast. Sonst steht man nächstes Jahr vielleicht schon wieder vor dem Neuanfang und muss wichtige Spieler setzen. Und ob man jedes Jahr am Transfermarkt so gut trifft wie dieses Jahr, schwierig. Letzte Frage, dann kommt auch öfter rein. Wir haben jetzt repräsentativ Lasse Schlieker genommen. Hat Schalke überhaupt Geld für Wintertransfers?
Nee, das habe ich, glaube ich, haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt. Also aktuell ist nichts möglich. Budget ist komplett ausgeschöpft, weil, da dürft ihr halt auch nicht vergessen, wenn alle Verletzten zurück sind, wären, dann ist der Kader sogar zu groß. Na, und es sind Transferziele im Sommer nicht erreicht worden. Stichwort Cissé, Stichwort Lassme, die ja eigentlich gemacht werden wollten, die hängen dir alle noch nach. Kohle ist nicht da. Von daher, wenn jemand gehen würde, dann wäre was möglich, aber wer soll von denen gehen? Cissé will keiner haben, Lassme ist andauernd verletzt, will keiner haben. Silla dürfte bei entsprechend ein Angebot gehen, aber der trifft halt jetzt auch nicht jedes Spiel fünf Dinger, von daher gibt es keinen, der so viel Geld ausgeben will. Da ist nichts, wo du Geld einnehmen kannst, von daher kann ich es mir nicht vorstellen, dass im Winter was passiert.
bei Süller muss man halt abwarten. Wenn er beim Afrika-Cup vielleicht ein paar Tore macht, ist er vielleicht nochmal interessant, aber natürlich schwierig zu prognostizieren. Vielleicht sitzt er da auch jedes Spiel auf der Bank und dann fällt der Marktwert eher. Ja, alles ein bisschen nicht ganz so einfach. Ja, ich denke, das ist auch trotzdem ein gutes Schlusswort mit den Schalke-Transfers. Wir werden mal abwarten, was im Januar da passieren wird. Und ja, Dirk, wir sind dann am Ende der Episode. Hast du noch was zu ergänzen?
Nö, habe ich nicht. Wie immer, vielen lieben Dank für euer Ohr. Guck mal, haben wir schon wieder eine Stunde gemacht. Wir wollten uns eigentlich auf so eine Halbzeit immer einigen, ne? Bis das UFO kommt. Aber ja, gut. Wir haben ein bisschen überzogen. Also vielen lieben Dank für euer vieles Feedback. Das nehmen wir weiterhin gerne entgegen. Wenn ihr irgendwas habt, was euch juckt oder nicht, oder wenn ihr auch mal ein Thema habt, wenn ihr sagt, ey, lasst euch, macht mal eine Rubrik, oder wenn ihr auch vielleicht was habt für das ist geil, das geht gar nicht oder das musst du mir erklären, meldet euch bei uns, schreibt's ja unten drunter und wir gehen drauf ein.
Absolut. Ja, wir haben heute sogar länger gemacht, obwohl nicht mal ein Spiel war. Also, aber es war Mitgliederversammlung, es war das Testspiel. Mal sehen, wie wir nächste Woche uns an unsere selbsterlegten Parameter halten. Aber es war trotzdem hoffentlich nicht zu lang für euch. Ich sag schon mal danke und bis nächsten Montag. Und hoffe, es hat Spaß gemacht und würde nochmal Dirks Aufruf teilen. Wenn euch was auffällt, bitte meldet euch. Feedback, positiv, negativ, alles hören wir, lesen wir und versuchen es dann umzusetzen. Deswegen von mir schon mal tschö und Dirk, du hast das letzte Wort.
Glück auf.
Alles klar, bye bye, ciao.
Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.